Ja, ich möchte heute ganz gern über einen Psalm predigen, über Psalm 46. Da könnt ihr sozusagen schon mal so einen halben Finger reinstecken, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Und ich möchte aber vorher noch mal ganz kurz darauf eingehen, unter welchem Blickwinkel ich den Psalm mit euch zusammen angucken möchte. Ich weiß nicht, wer von euch das Blog Sprengsatz kennt. Das klingt jetzt erstmal ganz gefährlich, aber Sprengsatz nennt sich nach dem Autor. Das ist Michael Spreng, ein ja altgedienter Journalist, oder man kann eigentlich schon sagen, ein alter Haudegen im Journalismus. Und was ich an diesem Blog sehr schätze, ist, dass der Michael Spreng oft sehr, sehr intelligente Analysen verfasst über unsere Gesellschaft, über die Politik. Und nicht mit allem stimme ich überein, aber es ist eigentlich immer intelligent und kenntnisreich, was er dort schreibt. Und er hat Mitte August wieder mal einen Blog-Eintrag veröffentlicht, aus dem möchte ich gerne ein paar Absätze zitieren. Und zwar schreibt er dort, also er war da offensichtlich irgendwie bei einem SPD-Ortsverein bei der Sitzung mit dabei, und er schreibt dort: Ein SPD-Ortsverein diskutierte, wie die Partei aus der Krise kommen könne. Am Ende schrieben alle Teilnehmer auf einen Zettel, wofür die SPD von morgen stehen solle. Die meisten schrieben das Übliche, Fortschritt oder soziale Gerechtigkeit. Nur ein Zettel an der Pinnwand fiel auf. Zukunftslust stand darauf. Zukunftslust. Was für ein wunderbares Wort. Es schmeckt nach Abenteuer und Lebenslust, nach Spaß und Freude, nach Risikobereitschaft und Mut. Ein Wort, das die Fantasie beflügelt. Aber was soll Zukunftslust in einer Gesellschaft, die nur noch von Ängsten besetzt ist? Angst vor Terror, vor dem Islam, vor Ausländern, vor Altersarmut, vor Jobverlust, vor dem Klimawandel, vor Krankheit und Tod. Eine Gesellschaft, in der Pessimisten den Ton angeben. Und ich finde, dass dieser Michael Spreng dort schon ein Stück weit was trifft, was so unsere deutsche Mentalität ganz gut beschreibt. Ich denke, wir haben schon so einen Hang dazu, dass wir gerne mal Bedenkenträger sind. So, da würde ich mich auch selber gar nicht davon ausnehmen wollen. Im englischen Sprachraum gibt es interessanterweise die Redewendung von der German Angst. Also man empfindet dieses irgendwie unsicher sein, Sorgen haben, Bedenken haben. Das ist was so typisch Deutsches, dass German Angst dort schon eine feste Redewendung geworden ist. Und ich denke so, angesichts der Flüchtlingskrise, der Eurokrise, der gesellschaftlichen Umbrüche, in der wir stehen, angesichts von IS und Terror, geht es auch ganz vielen Christen so, dass wir schon mit einer gewissen Verunsicherung in die Zukunft gucken und sagen, naja, wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Aber ob es was Gutes wird, da sind wir bei Weitem nicht so ganz sicher. Und ich möchte heute gerne zu der Frage predigen, was uns Christen eigentlich Sicherheit gibt in bewegten Zeiten. Oder was kann uns Sicherheit geben? Und wenn ich sage uns Christen, dann meint es auch immer, es ist eine Einladung immer auch an Menschen, die sagen, naja, eigentlich irgendwie, ich würde mich jetzt selber nicht als Christ bezeichnen, aber dann will dich Gott einladen. Und es ist in dem Sinne auch die Frage, was kann dir Sicherheit geben, wenn du das möchtest, wenn du von dir selber sagst, ich zähle mich eigentlich so zu den Christen noch nicht dazu. Und zuallererst mal möchte ich darauf eingehen, warum das eigentlich so wichtig ist, dass wir eine Antwort finden auf die Frage, was uns Sicherheit geben kann. Verunsicherung, wenn ich von Verunsicherung rede, dann meine ich jetzt nicht, da war jetzt mal eine konkrete Situation und ich wusste jetzt nicht so genau, wie ich damit umgehen soll, sondern ich meine damit, ja, eigentlich schon regelrecht so eine Art Lebensgefühl, wo man merkt, das prägt mein Denken, das prägt meine Sicht auf die Zukunft, es ist so eine wirklich eine tiefergehende Verunsicherung, fast schon eine Lebenseinstellung. Und diese Verunsicherung in diesem Sinne hat tiefgreifende Folgen, die weit drüber rausgehen, dass es halt einfach nur irgendwie ein doofes Gefühl ist. Ich weiß nicht, einige von euch, die kennen vielleicht die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Wir können mal hier das Dings anwerfen. Ich sage da auch gleich noch was dazu. Also Abraham Maslow, das war ein amerikanischer Psychologe, der in den 40er Jahren angefangen hat zu forschen zu der Frage, was motiviert Menschen, was haben Menschen für Bedürfnisse. Und diese Pyramide, die ihr hier seht, das ist sozusagen ein Ranking von menschlichen Bedürfnissen. Also je weiter unten, desto grundlegender ist das Bedürfnis, das jeder Mensch hat. Und ganz unten stehen die physiologischen, also die körperlichen Bedürfnisse. Da geht es um Essen, Trinken, Atmen, Schlafen, nicht erfrieren. Das sind die grundlegendsten Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Die nächste Stufe, das sind Sicherheitsbedürfnisse. Schutz, Versorgung, keine Angst haben müssen. Dann kommen soziale Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Freunden, nach Familie. Dann kommen hier die Individualbedürfnisse. Aber was er damit meint ist, Menschen haben ein Bedürfnis nach Erfolg, nach Anerkennung, nach einem Gefühl von Freiheit. Und schließlich ganz oben kommt ein Bedürfnis, das hat er Selbstverwirklichung genannt. So in unserem frommen Kontext nenne ich das jetzt mal die Verwirklichung dessen, was Gott an Berufung in dein Leben reingelegt hat. Das ist also so dieses Ranking an menschlichen Bedürfnissen, das der Maslow dort formuliert hat. Und die Pointe an diesem Modell von Maslow ist, wenn auf einer dieser Ebenen ein Bedürfnis ist, das nicht erfüllt ist, wo wir das Gefühl haben, da ist ein Defizit da, dann hat es Auswirkungen auf alle Ebenen, die darüber liegen. Also ein konkretes Beispiel. Wenn jemand wirklich in der akuten Gefahr ist zu verdursten, dann wird er große Risiken auf sich nehmen, um irgendwie an Wasser ranzukommen. Das ist gerade momentan super aktuell, zum Beispiel in Aleppo, der Stadt, die belagert ist in Syrien. Und Menschen müssen einfach zum Brunnen, um Wasser zu holen, selbst wenn sie wissen, dass da immer wieder Scharfschützen lauern und Leute einfach erschießen, die sich dort mit dem Eimer auf den Weg machen, um an Wasser ranzukommen. Aber es hilft einfach nichts, ohne dieses Wasser stirbst du, also musst du dieses Risiko in Kauf nehmen. Oder weiteres, auch ein schönes Beispiel dafür ist das ganze Thema Gruppenzwang. Wenn du Sorge hast, dass du deine Freunde verlieren kannst, weil du in irgendeinem Punkt nicht angepasst genug bist, dann stehst du in der großen Versuchung, dass du individuelle Freiheit aufgibst, um deine Freunde zu behalten. Das ist letztlich auch nichts anderes als ein Defizit oder ein befürchtetes Defizit im Bereich soziale Bedürfnisse führt dazu, dass du Abstriche machst im Bereich individuelle Bedürfnisse, wie er das genannt hat, der Maslow. Jetzt, was hat das alles mit unserer Predigt zu tun? Wenn wir als Nachfolger von Jesus das Gefühl haben, dass wir ein Defizit haben im Bereich Sicherheit. Also was ist mein Schutz? Was ist meine Versorgung? Was ist meine Perspektive für die Zukunft? Wenn wir in diesen Bereichen das Gefühl haben, da haben wir keine Sicherheit, da fehlt was, dann wird das ganz konkrete Auswirkungen auf alles haben, was darüber liegt, auch darauf, wie wir unsere Berufung als Nachfolger von Jesus leben und ob wir sie überhaupt leben oder ob wir lieber Abstand davon nehmen und irgendwas machen, was uns ein größeres Gefühl von Sicherheit gibt. Und dieser Effekt, das wirkt sich sowohl auf die Gemeinde insgesamt aus oder auf größere Gruppen von Christen. Paulus spricht im Kolosserbrief davon, dass Jesus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Aber Menschen, die verunsichert sind, die strahlen keine Hoffnung aus. Denn bei denen ist es nicht so, dass du denen über den Weg läufst auf der Straße und merkst, Mensch, die haben was. Da ist wirklich Hoffnung da, die haben eine Überzeugung, dass es, selbst wenn hier auf dieser Welt nicht alles toll ist, aber dass es eine bessere Alternative gibt. Menschen, die verunsichert sind, strahlen diese Hoffnung nicht aus, sie strahlen Verunsicherung aus. Und Menschen, die verunsichert sind, sind auch keine proaktiven Gestalter der Umgebung, in die sie eben von Gott reingesetzt worden sind. Sie neigen eher dazu zu reagieren, zu gucken, wie kann ich möglichst mir selber Sicherheit verschaffen, aber sie sind nicht Salz und Licht in dem Sinne, wie Jesus uns wirklich berufen hat. Und genau das Gleiche gilt auch für unsere ganz persönlichen Lebensentscheidungen. Wenn Jesus uns ruft, den Schritt aufs Wasser zu gehen, sozusagen ein Risiko einzugehen, dann spielt das eine große Rolle, ob du das Gefühl hast, eigentlich hast du keine Sicherheit im Leben, oder ob es da irgendwas gibt, wo dir sagt, naja, ich weiß jetzt zwar nicht genau, was dann kommt, aber ich bin sicher, sowas richtig Schlimmes, wird mir nicht passieren. Was gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, wenn du angespannt bist? Oder noch schärfer gefragt, wohin flüchtest du dich, wenn du das Gefühl hast, dass dir die Sorgen mal wirklich über den Kopf wachsen? Wenn du sagst, irgendwie, hier bricht gerade wirklich die Decke über mir zusammen. Na, wir kommen dazu, Marita. Wir kommen dazu, genau. Aber es ist eine Antwort, die nicht jeder Mensch für sich gefunden hat. Und lasst uns ehrlich sein, viele Christen wissen das vom Kopf her, aber ja, auch das ist was, wo wir sagen müssen, so rein im Herzen, ist es wirklich so, ist es mein erster Reflex, zu Gott zu rennen, wenn mir die Sorgen über den Kopf wachsen? Oder habe ich so alle möglichen Strategien, irgendwie diesem Gefühl zu entkommen? Und für manche Leute ist das Konsum, sei es Alkohol oder Drogen, oder sei es irgendwie exzessives Shoppen, oder sei es Internetpornos. Für manche Menschen ist es vielleicht, dass sie sich in Kontrollfreaks verwandeln und sagen, wenn ich das Gefühl habe, mir entgleitet die Kontrolle, dann muss ich jetzt erst recht jedes Detail unter meine Fuchtel kriegen und irgendwie schauen, dass da nichts mehr passiert, was ich nicht kontrolliere. Manche Menschen brechen in Aktionismus aus oder es passiert das genaue Gegenteil. Sie verkriechen sich in irgendeine Höhle oder in irgendwelche Parallelwelten in Form von Computerspielen oder sowas. All das sind Strategien, die viele, viele Leute wählen, wenn sie so das Gefühl haben, eigentlich geht hier gerade die Welt um mich herum krachen, die Sorgen wachsen mir über den Kopf. In Psalm 46 sagt uns die Bibel, und wenn ihr sie dabei habt, könnt ihr sie jetzt gerne aufschlagen, Psalm 46, ich lese die Neues Leben Übersetzung. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes, die heilige Wohnung des Höchsten. Gott selbst wohnt in dieser Stadt, deshalb ist sie uneinnehmbar. Gott wird sie jeden einzelnen Tag aufs Neue beschützen. Die Völker sind in Aufruhr und Königreiche fallen, denn Gott lässt seine Stimme erschallen und die Erde vergeht. Der allmächtige Herr ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn, der Zerstörung über die Welt bringt und den Kriegen überall ein Ende setzt. Er zerbricht die Bögen und spaltet die Speere. Er verbrennt die Streitwagen im Feuer. Hört und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden auf der ganzen Welt. Der allmächtige Herr ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Und für meine heutige Predigt sind mir auf Grundlage von diesem Psalm 46 drei Dinge wichtig, auf die ich gerne näher eingehen möchte. Das erste, worauf ich eingehen möchte, ist unser Bedürfnis nach Sicherheit. Im Psalm 46 ist die Rede davon, dass die Erde bebt, dass die Ozeane wüten, und das ist was, das kann ganz schön beängstigend sein. Ich habe mal irgendwo gehört, dass Menschen, die wirklich so ein starkes Erdbeben miterlebt haben, wie das jetzt zum Beispiel ja auch in Italien passiert ist, in der ganz oft eine Herausforderung haben, dass ihnen so eine, ja, wie soll ich sagen, also so ein Grundvertrauen verloren gegangen ist, dass sie auf festem Boden stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Normalerweise gehst du davon aus, hey, wenn ich auf festem Boden stehe, dann ist der fest, und auf einmal erleben Leute, dieser Boden schwankt und es schüttelt sich alles, Gebäude stürzen ein. Und dass Menschen, die Zeuge geworden sind von so einem Erdbeben, da so eine Herausforderung haben, dass da irgendwie so eine, wie soll ich sagen, so eine Grundannahme darüber verloren gegangen ist, wie unsere Welt irgendwie ist und wie sie funktioniert. Also wenn die Erde bebt, wenn die Ozeane wütend, dann ist das grundsätzlich eine beängstigende Sache. Und es ist zugleich auch ein Bild für ganz persönliche Schicksalsschläge, die jeden von uns im Leben auch treffen können. Ob das jetzt solche Dinge sind wie Jobverlust oder Krankheit oder Unfälle, die passieren. Die Wahrheit ist, dass wir Christen vor solchen Sachen auch nicht gefeit sind. Und das ist ja was, was wir auch alle aus eigener Erfahrung wissen oder mindestens von Menschen auch in unserer Umgebung, die wir kennen. Dann beschreibt dieser Psalm nochmal eine weitere Quelle von Verunsicherung. Und das ist Veränderung. Veränderung ist was, was uns verunsichert. Im Psalm steht, die Völker sind in Aufruhr, Königreiche fallen. Und wir leben in Zeiten, in denen sich unsere Welt rasant verändert. Durch die Globalisierung, durch die technische Entwicklung. Und es ist einerseits ganz toll und andererseits passieren da auch Dinge, die echt gruselig sind. Wenn du zum Beispiel an den Bereich der Medizin denkst, wo ich sage so, hey, wow, du kannst heutzutage ein Kind im Mutterleib am offenen Herzen operieren und es ist noch nicht mal geboren, das Kind. Und Kinder, die noch vor 10 Jahren keine Chance gehabt hätten, lebend zur Welt zu kommen, ja, denen kann man das heute ermöglichen. Krass. Und andererseits können wir halt heute auch Menschen klonen. Also was ich glaube, sind wir soweit. Also bei Tieren kriegen wir es ja schon hin. Und technisch gesehen werden wir es bei Menschen wahrscheinlich auch bald hinkriegen, wenn es nicht so ist. Und das ist irgendwie richtig, richtig gruselig. Veränderung verunsichert uns. Und übrigens auch genauso im persönlichen Leben Veränderungen, übrigens sogar positive Veränderungen. Es gibt psychologische Studien, die besagen, wenn du heiratest, dann ist diese Lebensumstellung, also auf was ich irgendwie, jetzt hast du lange Zeit allein gelebt, vielleicht und auf einmal wohnst du mit einem anderen Menschen zusammen. Also diese Veränderung in deinem Leben löst genauso viel Stress aus, wie wenn du deinen Job verlierst. Das ist eine krasse Aussage, aber das Entscheidende ist, selbst positive Veränderungen lösen Stress. Bitte? Ja, es waren tatsächlich 2 Männer, aber sie haben einfach sozusagen, haben das untersucht, haben sozusagen Punkte vergeben für verschiedene Veränderungen, positiv wie negativ, haben das untersucht und haben einfach gesagt, hey, das löst einfach Stress aus in uns, weil das eine tiefliegende Veränderung ist in unserem Leben. Also kurzum, was uns Psalm 46 hier mit auf den Weg gibt, ist das klare Statement, dass wir ein Bedürfnis haben nach Sicherheit, ist nicht irgendwie Kleinglaube. Die Aussage von Psalm 46 ist nicht, hey, das ist fragwürdig, dass du dieses Bedürfnis nach Sicherheit hast, weil wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wird dir eh nichts Schlimmes passieren oder mit Gott unterwegs zu sein. Sondern Psalm 46 sagt, hey, das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist die ganz normale Reaktion auf das pralle Leben mit all den Herausforderungen, mit all den Veränderungen, was es mit sich bringt. Und es wäre mehr als merkwürdig, wenn du dieses Bedürfnis nicht hättest. Es hat nichts mit Kleinglaube oder sowas zu tun. Erster Gedanke, den ich gern dort mit euch zusammen angucken will. Der zweite Gedanke ist, was ist denn nun die Quelle unserer Sicherheit oder was kann die Quelle unserer Sicherheit sein? Und Psalm 46 sagt es gleich in Vers 2, Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. In den Psalmen allein wird insgesamt fast 50 Mal die Aussage getroffen, dass Gott unsere Zuflucht ist. Im Psalm 61 steht zum Beispiel, bei dir finde ich Zuflucht, du bist wie eine Burg, in der ich vor meinen Feinden geborgen bin. Lass mich für immer in deinem Heiligtum leben, wo ich unter dem Schutz deiner Flügel sicher sein kann. Und ich finde das insofern eine schöne Stelle, weil da so 3 Bilder drin stecken, die eigentlich ganz toll beschreiben, was damit gemeint ist, dass Gott unsere Zuflucht ist. Das erste Bild ist dieses Bild vom Turm im Krieg. Und es ist, denke ich, ziemlich selbsterklärend. Kann sich jeder gut vorstellen, wenn irgendjemand dir ans Leder will und du hast da so einen Turm, wo du eine fette Tür hinter dir zumachen kannst. Das ist ein Bild von Zuflucht. Das zweite Bild ist das Bild vom Leben im Heiligtum. Eigentlich steht dort wortwörtlich im Urtext, lass mich in deinem Zelt wohnen. Und das klingt erstmal so ein bisschen putzig, so naja, bei Gott im Zelt wohnen. Aber was da als Bild drinnen steckt, hat was zu tun mit der Vorstellung von Gastrecht, wie das damals in dem Kulturkreis üblich war, als dieser Text geschrieben worden ist. Zur damaligen Zeit, und es gibt Ecken in der Welt, da ist es bis heute so, zur damaligen Zeit standest du als Gast ohne Wenn und Aber unter dem Schutz des Gastgebers. Der Gastgeber hat die Pflicht, seinen Gast zu verteidigen, solange dieser Gast unter seinem Dach wohnt. Und das bedeutet also, wenn du im Zelt von Gott wohnst, dann wird dich Gott verteidigen, ohne Wenn und Aber. Das ist das Bild, das da drin steckt, wenn der Psalmist schreibt, lass mich in deinem Zelt wohnen. Und das dritte Bild ist das Bild vom Schutz, den wir unter den Flügeln Gottes finden. Und das ist ein Bild, das findet man bei Vögeln offensichtlich, wenn es um Flügel geht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wenn so eine Henne ihre Küken so unter die Fittiche nimmt. Das ist das Bild, das da drin steckt. Das Bild einer Mutter, die für ihre Kinder sorgt. Wie es der Zufall so will, hat vor 2 Tagen unsere Katze geworfen. Das bedeutet, wir können jetzt jeden Tag mit Katzenbabys spielen. Schöne Sache. Aber für mich ist es insofern eindrücklich, weil also auf der einen Seite hat unsere Katze erstaunlich viel Vertrauen zu uns. Also die lässt es zu, wenn wir auch mal eins von den Kätzchen einfach nehmen und irgendwie bestreicheln oder so. Aber typischerweise fangen die dann nach 10 Sekunden irgendwie an, halt so vor sich hin zu quieken. Und es ist spannend, wie unsere Katze dann, also sobald da irgendwie der leiseste Pieps ist, sofort irgendwie stellen sich die Ohren auf, was ist los, was ist mit meinem Kind, wo ist es, gib's wieder her. Und das ist für mich auch nicht ein Bild von Flügeln, aber ein Bild davon, hey, so ist eine Mutter. Und was der Psalm uns sagt, wenn du Zuflucht bei Gott findest, so ist Gott. Wie eine Mutter, passend übrigens ja auch zur Jahreslosung. Also kurz gesagt, Gott ist der Schutzwall zwischen dir und deinen Feinden. Gott wird dich verteidigen, ohne Wenn und Aber. Und Gott wird sich um dich kümmern, wie sich eine Mutter um ihre Kinder kümmert. Stellt sich die Frage, wie das zusammenpasst mit der ganzen Sache, mit den Schicksalsschlägen und Herausforderungen, von denen ich vorher gesprochen habe. Und manchmal ist es eben, wie gesagt, so, wir werden Situationen erleben, wo wir in diesem Leben wahrscheinlich keine befriedigende Antwort finden, warum das so ist und wodurch sich das dann auf einmal gut und richtig anfühlt, sondern es bleiben einfach richtig ätzende, herausfordernde Situationen. Wie passt es zusammen zu diesem Gott, der uns verteidigt, der sich kümmert, der uns schützt? Und für mich hat das mit 4 Dingen zu tun, von denen ich fest überzeugt bin. Das erste, wovon ich überzeugt bin, ist, Gott schützt uns wirklich, auch wenn wir manchmal Schicksalsschläge erleben. Weil wir alle auch Situationen kennen, wo wir wissen, hey, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich kann mich daran erinnern, neulich bist du mal nach Hause gefahren und da war wahrscheinlich der, also aus dem Vogtland, sprich irgendwie sind das 200 Kilometer, kann man das sagen, also eben auch ein ganzes Stück Autobahn und da war einer der Reifen auch kaputt vom Auto. Es war dann kurz hinterher, haben wir gesehen, das Auto hat einen Platten. Und also wenn dir auf der Autobahn ein Reifen platzt, das kann ganz anders ausgehen, aber es ist nichts passiert. Und wahrscheinlich kennst du auch Situationen aus deinem Leben, wo du sagst, hey, das hätte ganz anders ausgehen können. Und ich glaube einfach, Gott schützt und bewahrt uns sehr viel öfter, als wir uns das oft überhaupt bewusst sind. Ich glaube, vieles kriegen wir gar nicht mit, wo Gott wirklich die Hand über uns hält, auch wenn wir manchmal herausfordernde Situationen erleben. Das zweite, wovon ich fest überzeugt bin, ist, Gott gibt uns Stärke. Das steckt ja auch in dem Vers 2 drin. Du bist unsere Zuflucht und unsere Stärke. Ich denke, selbst wenn wir manche Situationen erleben, dass Gott uns immer wieder die Stärke gibt, solche Situationen auch durchzustehen. Und auch solche Situationen kennst du vielleicht, wo du zurückguckst auf dein Leben und sagst, ich weiß jetzt irgendwie im Nachhinein gar nicht, wie ich das irgendwie gepackt habe, aber irgendwie es ging, musste gehen, aber es ging auch. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Gott uns Stärke gibt. Eine dritte Überzeugung ist, auf gut Deutsch gesagt, ich glaube, Gott hat wirklich die Fähigkeit, Scheiße in Dünger zu verwandeln. Vieles von dem, was richtig ätzend und schwierig und blöd ist, wird durch das Wirken von Gott am Ende zu einer Sache, die sich immer noch beschissen anfühlt, aber wo was Gutes dabei rumkommt. Und auch das ist ja was, was interessanterweise so ein Stück weit in diesem Psalm 46 drinsteckt. Dort werden 2 Arten von Wasser beschrieben oder von oder Wirkung von Wasser, interessanterweise direkt in einem Atemzug. Der Psalmist schreibt dort, die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Bucht erzittert die Berge. Ein Fluss erfrischt die Stadt unseres Gottes. Beides mal Wasser, das eine zerstörerisch, beängstigend, das andere erfrischend, beruhigend, ein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Und wenn ich so mein eigenes Leben so angucke, da gab es schon ein paar Situationen, wo ich so denke, hey, das hat sich echt blöd angefühlt. Könnte ich echt irgendwie drauf verzichten, sowas nochmal zu erleben. Aber gleichzeitig kann ich sagen, da ist auch wirklich Gutes draus entstanden. Da gab es Situationen dabei, wo ich sagen kann, ich wäre heute ein deutlich hartherzigerer Mensch, ein deutlich unbarmherzigerer Mensch, wenn ich das nicht selber erlebt hätte. Es gäbe Dinge in meinem Leben, wo ich sage, da hätte ich nicht die Erfahrung, heute so gut damit umzugehen, wie ich es eben kann. Und insofern sind es Situationen, wo ich sage, eigentlich will ich sie nicht missen in meinem Leben. Die haben sich scheiße angefühlt und Gott hat Dünger draus gemacht. Und schließlich noch die vierte Überzeugung. Ich bin fest davon überzeugt, dass es am Ende gut ausgehen wird. Spätestens im Himmel. Wenn hier im Psalm die Rede davon ist, dass der Herr den Kriegen ein Ende setzt, dann ist es auch ein Bild dafür, dass Gott eines Tages wirklich was Neues schaffen wird. Und die Bibel beschreibt dieses Neue als eine Welt, in der es keinen Tod geben wird, kein Leid, keine Trauer. All die Sachen, die für uns heute so ätzend und herausfordernd sind, wird es in dieser Welt nicht mehr geben. Und das ist am Ende die Zukunft, auf die die Kinder Gottes hinleben. Das heißt, wenn es unterwegs herausfordernd wird, aber das wird das letzte Wort sein. Und diese vier Überzeugungen, diese Überzeugung, dass Gott uns schützt, dass er uns Kraft gibt, dass er immer wieder Scheiße in Dünger verwandelt und dass es am Ende alles gut ausgehen wird, das bewirkt bei mir eine Herzenshaltung, wo ich sage, hey, es gibt eine Menge Szenarien, ganz ehrlich, auf die habe ich null Bock. Wenn ich das nie erlebe in meinem Leben, werde ich mich bei Gott nicht drüber beschweren. Aber wenn ich in die Zukunft gucke, dann habe ich eigentlich keine Angst, obwohl es solche Szenarien gibt. Weil Gott meine Sicherheit ist. Dritter Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Letzter Punkt auch. Was heißt denn das jetzt eigentlich ganz konkret, dass Gott meine Sicherheit ist? Wie sieht das aus? Was tue ich da? Wie wirkt sich das aus in meinem Alltag? Und dann möchte ich gerne auf den Vers 11 eingehen, aus dem Psalm 46 dort steht. Und das ist sozusagen eine direkte Rede von Gott, die dort steht. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden auf der ganzen Welt. Okay, was hat das jetzt mit Sicherheit zu tun? Zwei Dinge. Das eine ist, Gott sagt hier, ich will verehrt werden. Und es gibt verschiedene Arten, wie wir Gott Ehre machen können. So eine Anbetungszeit wie heute Morgen ist eine Art davon. Aber eine Art, Gott auch wirklich zu ehren, ist zu sagen, Gott, ich bin bereit, mein Leben so zu leben, wie du dir das vorgestellt hast. Und das hat eine ganze Menge mit Sicherheit zu tun. Zum einen gibt es einen Haufen Gebote von Gott. Da ist es völlig offensichtlich, dass Gott diese Dinge ausgesprochen hat, weil sie einfach zu unserem eigenen, ganz persönlichen Schutz da sind. Wo wir wissen, wenn wir anders leben, da werden wir früher oder später Probleme kriegen. Wenn du dir dreimal die Woche mit dem Alkohol hier die Lichter ausschießt, dann kannst du das mit 20 eine Zeit lang machen, aber irgendwann wirst du Probleme kriegen. Und deswegen sagt Gott, hey, nichts gegen Alkohol, ihr könnt gern mal trinken, ihr könnt es gern auch mal krachen lassen auf einer Feier. Und das sagt er übrigens wirklich, sogar im Alten Testament. Hey, aber schaut drauf, dass ihr euch nicht hier regelmäßig die Lichter ausschießt, weil dann werdet ihr einfach Probleme kriegen. Also es gibt eine Reihe von Geboten, die sind ganz offensichtlich dazu da, weil sie uns Schutz und Sicherheit geben. Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, selbst bei Geboten, wo das erstmal gar nicht so offensichtlich ist, geht Schutz und Sicherheit davon aus. Ich kann mich daran erinnern, als ich so Mitte 20 war, als Student noch, da bin ich mal gefragt worden, also muss vorweg sagen, ich bin ja in einer Partei mit drei Buchstaben und der erste ist weder N noch A. Alles andere kannst du mich gern persönlich fragen im Anschluss. Und ich bin mal so mit Mitte 20 als Student gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, für den Dresdner Stadtrat zu kandidieren. Und das war jetzt nicht so toll, wie es klingt. Die Idee dabei war einfach, man will ganz gern die Listen vollkriegen, weil das blöd aussieht, wenn eine Partei in einem Wahlkreis eigentlich 8 Listenplätze hätte, aber es treten nur 3 Leute an. Und deswegen werden gerne mal Leute angefragt, diese Wahlliste einfach aufzufüllen. Und im Prinzip ist aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man hinterher tatsächlich hier dieses Mandat bekommt, sehr, sehr gering. Also ich bin angefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, einfach auch so einer von diesen Leuten zu sein, die die übrigen Listenplätze auffüllen. Und da habe ich so nachgedacht und habe gesagt, naja, aber eigentlich, ich war mitten in meinen Abschlussprüfungen, ich hätte überhaupt gar keine Zeit, in den Stadtrat zu gehen. Also was ist denn jetzt, wenn auf einmal, das wäre ja eigentlich auch nichts, worüber man traurig wäre, was ist denn, wenn diese Partei auf einmal mehr Plätze im Stadtrat kriegt, als wir gerade momentan denken. Und da ist mir gesagt worden, naja, mach dir keine Sorge, du kannst immer noch jederzeit dann auch ablehnen und sagen, nee, ich trete das gar nicht an und dann rückt halt irgendjemand anders nach. Habe ich nachgedacht und habe gesagt, okay, aber Jesus sagt eigentlich, euer Ja sei ein Ja. Und ich habe für mich entschieden, ich werde nicht für ein Amt kandidieren, bei dem mir von vornherein klar ist, wenn ich gewählt werde, dann werde ich sofort sagen, nein, ich will das nicht machen. Ja, und dann hat es jemand anders gemacht und wie sich herausgestellt hat, haben das so die Funktionäre im Ortsverein sehr clever angestellt. Womit sie nämlich nicht rübergekommen sind in dem Moment, ist, dass sie gesagt haben, naja, völlig egal, wie groß deine Aussichten sind, reinzukommen. Natürlich erwarten wir von dir, dass du genauso aufwendig Wahlkampf machst wie jeder, der die Chance hat, reinzukommen. Also bitte mehrmals die Woche vor der Kaufhalle stehen und mit einem Tisch Flyer verteilen, Sachen in Briefkästen schmeißen, Stunden und Stunden und Stunden investieren in der Woche. Und er hat dann erstmal gesagt, naja, Moment mal, davon war gar keine Rede. Und das hat dann richtig Streit gegeben. Und ich habe dann im Nachhinein gedacht, hey Mensch, dass ich in dem Moment gesagt habe, ich will so leben, wie Gott sich das vorstellt. Das hat mich in dem Moment echt davor bewahrt, in Streit und Unfrieden zu geraten. Es war Schutz und Sicherheit, obwohl ich das in dem Moment gar nicht so abgesehen habe. Und so glaube ich, es gibt eine ganze Menge Situationen, wo uns Gottes Gebote Schutz und Sicherheit geben, selbst wenn es erstmal gar nicht so offensichtlich ist. Und das hat was damit zu tun, dass wir Gott die Ehre geben. Das zweite ist, dass Gott hier sagt im Psalm 46, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Wenn man das so ein bisschen, sag ich mal, modern und salopp überträgt, dann sagt Gott hier eigentlich, hey, lass doch mal das Rumrödeln sein und versteht, dass ich die Dinge in der Hand habe. Also es geht hier darum, Dinge loszulassen und in die Hand von Gott zu legen. Und damit ist übrigens nicht gemeint, dass wir passiv sein sollen, halt nichts mehr tun sollen, sondern was damit gemeint ist, ist so zusammengefasst in diesem Spruch, den, denke ich, auch die meisten von euch kennen, der von den anonymen Alkoholikern kommt. Hey, lass mich die Dinge tun, die ich tun kann und lass mich die Dinge abgeben, wo ich einfach keine Einflussmöglichkeit habe und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist eigentlich der Kerngedanke, wenn Gott sagt, hey, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Und das ist was, was ich oder wir vom Leitungsteam zum Beispiel ganz konkret bei der Gemeindefreizeit erlebt haben. Ihr wisst ja, diejenigen, die dabei waren zumindest, dass da ganz kurzfristig vorher auch die Barbara und die Romy ausgefallen sind, krankheitsbedingt. Und die hätten eigentlich wirklich auch bei der Gemeindefreizeit eine wichtige Rolle spielen sollen, so bei den Inhalten. Und wir haben dort in der Situation dann die Entscheidung getroffen zu sagen, hey, das haben wir jetzt erstmal nicht in der Hand. Wir machen jetzt einfach das, was wir von Gott her wahrgenommen haben, dass wir machen sollen. Und dann muss einfach Gott das draus machen, was er draus machen will. Aber wir haben es einfach nicht in der Hand. Und ich denke, diejenigen von euch, die mit waren, die können das auch bestätigen. Es war eine Gemeindefreizeit, die jetzt nicht nur an sich irgendwie menschlich schön war, sondern die war wirklich von Gott gesegnet. Wir haben es losgelassen und Gott hat draus gemacht, was er daraus machen wollte bei dieser Freizeit. Und das ist gemeint, Dinge abgeben, die du auch einfach nicht in der Hand hast. Und auch das hat was mit Sicherheit zu tun. Zu wissen, das muss ich jetzt nicht selber reißen, Gott ist meine Sicherheit. Schlussfazit, was will uns der Psalm 46 mit auf den Weg geben? Psalm 46 sagt zu uns, hey, das Leben ist herausfordernd, es ist verunsichernd, es ist einfach so. Aber bei Gott ist Sicherheit. Und wenn du bereit bist, dein Leben nach den Vorstellungen von Gott zu leben, wenn du sagst, ich bin bereit, die Dinge an Gott abzugeben, die sowieso gar nicht in meiner Hand sind, dann wirst du das auch immer wieder erleben, dass Gott dein Schutz und deine Sicherheit ist. Und es wird eine Veränderung geben in deinem Leben. Vielleicht können wir noch mal auf die Bedürfnispyramide kurz drauf gucken als allerletztes. Wenn Gott deine Sicherheit ist in diesem Punkt und wenn du hier nicht mehr das Gefühl hast, eigentlich habe ich keine Sicherheit im Leben, dann wird es Auswirkungen drauf haben, wie du dir Freunde suchst, wie du deine Familie lebst, weil du nicht ständig die Angst haben wirst, ich könnte alle meine Freunde verlieren, wenn ich mich traue, mal ich selber zu sein. Dann wird es Auswirkungen haben, wie du für dich Erfolg definierst, wie du umgehst mit Erfolg, wie du für dich Freiheit verstehst. Und dann wird es auch eine Auswirkung darauf haben, wie du die Berufung lebst, die Gott in dein Leben reingelegt hat. Und als Bonus obendrauf wird auch dieses doofe Gefühl verschwinden, in die Zukunft reinzugucken und zu sagen, ich mache mir wirklich Sorgen, was da noch alles auf mich zukommen wird. Ich glaube, das ist es wert, dort Gott auch wirklich so ein Stück weit auf die Probe zu stellen und zu sagen, ich gebe dir doch die Chance, ich will meine Sicherheit in dir suchen. Amen.